Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Und wir danken dir für die Möglichkeit, dir Lieder zu singen, dich mit den Liedern zu ehren. Und wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprechen willst. Wir danken dir, dass du hier bist, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du dein Wort auch heute Morgen gebrauchen wirst, um unsere Herzen zu erreichen. Und so bitten wir dich, dass du jeden Einzelnen hier ansprichst. Du weißt, was jeder braucht. Du weißt, wo jeder steht. Du weißt, wie es jedem geht. Und ich bitte dich auch für mich persönlich, dass du mir deine Vollmacht schenkst und dass jedes Wort, das aus meinem Munde kommt, dazu dient, auch heute Morgen, dass dein heiliger Name groß gemacht wird. Dir allein sei alle Ehre. Hab Dank dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Etwa 50% der Weltbevölkerung beten täglich. Das entspricht rund 4 Milliarden Menschen. Du sagst, Benny, was für eine fantastische, wunderbare Statistik. Leider muss ich dich in deiner Euphorie direkt bremsen. Denn all diese Menschen beten natürlich nicht ausschließlich zu unserem Herrn Jesus Christus. Ganz im Gegenteil. Machen wir uns bitte Folgendes bewusst. Die Menschen beten seit jeher. Ob das die Ägypter waren, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen oder die Römer, sie alle kannten und verehrten ihre unterschiedlichen Gottheiten. Und das waren teilweise sehr, sehr viele. Und sie bauten all diesen Gottheiten Altäre, auf denen sie opferten. Sie lobten und priesen diese Gottheiten. Sie beteten sie an. Sie dankten und brachten ihre Fürbitten vor. Nun lässt uns die Bibel wissen, dass all diese Gottheiten der Völker um Israel herum, all der Kulturen, entweder Dämonen sind, also gefallene Engel, oder einfach tote und nichtsnutzige Götzenbilder. Und diese Götzenbilder, sie wurden gefertigt aus Holz oder Stein oder Ton, was auch immer es für Material war. Und sie hatten zwar Augen, einen Mund, eine Nase und Ohren, Hände und Füße, aber all diese nichtsnutzigen und toten Götzenbilder, sie konnten weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch konnten sie zur Hilfe der Menschen eilen, um sie zu erretten. Und trotzdem fallen weltweit bis heute Menschen vor solchen toten Götzen nieder und erbitten und erhoffen sich Rettung und Hilfe von ihnen. Eigentlich dramatisch. Diese Gebete gehen ins Nichts. Heute Morgen werden wir uns der Frage widmen, was ist eigentlich Gebet? Warum beten wir? Was bringt uns das? Dafür werden wir uns zunächst zwei Bibelstellen widmen, die den meisten hier vermutlich sehr geläufig sein dürften. Und im Anschluss daran werden wir uns eine Bibelstelle ansehen, über die ich ehrlich gesagt noch nie eine Predigt gehört habe. Zumindest konnte ich mich nicht erinnern. Zunächst, 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, ich lese ab Vers 16, geschrieben steht: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Und eine Bibelstelle aus Philipper 4. Einen Vers davon haben wir heute schon gehört. Ich lese ebenfalls ab Vers 4, Philipper 4, ab Vers 4, geschrieben steht hier: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wie bereits erwähnt, ich nehme an, diese beiden Bibelstellen sind deshalb sind deshalb so bekannt, weil sie auch immer wieder am Ende eines Gottesdienstes als Segen zugesprochen werden. Sie gleichen sich auch inhaltlich sehr stark. Deshalb werde ich mich in der Folge vor allem auf 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18 konzentrieren und ich lese sie uns noch einmal vor. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Nur drei kurze Verse. Hier in der Luther-Übersetzung nur vier Zeilen. Aber es steckt so viel darin. Vielleicht ist der ein oder andere hier über die Formulierung gestolpert. Sehr herausfordernd. Dankbar zu sein in allen Dingen. Das ist das, worüber ich mich in der Vergangenheit am meisten geärgert habe. Wie soll das denn bitte gehen? Dankbar zu sein in allen Dingen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir genau hinsehen und dass wir uns vergegenwärtigen, was hier tatsächlich geschrieben steht und was der Apostel Paulus uns auch mitteilen will. Hier steht nicht, seid dankbar für alle Dinge. Das steht hier nicht. Wir werden also hier nicht dazu aufgefordert, dankbar zu sein für eine schlimme Diagnose oder eine schwere Erkrankung. Wir werden auch nicht dazu aufgefordert, dankbar zu sein für den Verlust eines geliebten Menschen. Nein, wir werden dazu aufgefordert, dankbar zu sein in allen Dingen. Und das ist ein kleiner, aber feiner und sehr entscheidender Unterschied in der Formulierung. Denn er gibt dem Vers eine komplett neue Richtung. Das bedeutet nämlich, wir alle, jeder von uns, können dankbar sein und dankbar bleiben, selbst in den schwierigsten und herausforderndsten Situationen unseres Lebens. Selbst in den tiefsten und dunkelsten Tälern, durch die wir vielleicht hindurchgehen müssen, in unserem Leben können wir dankbar sein. Warum? Weil wir nämlich mit der Gewissheit leben dürfen, dass wir nicht und niemals alleine sind. Dass unser Herr Jesus Christus mit uns geht. Du bist nicht allein in der dunkelsten Nacht. Du bist nicht allein in dem tiefen Tal, durch das du gehen musst. Jesus ist dabei. Und er ist ja nicht nur um dich herum. Die Bibel sagt, er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, er hat Wohnung genommen in unserem Herzen an dem Tag, als wir uns bekehrt haben zu ihm. Der Herr Jesus selbst lebt in uns. Wir sind ein Tempel geworden des Heiligen Geistes. Tiefer und intimer kann eine Beziehung zu dem lebendigen und heiligen Gott gar nicht sein. Und diese Perspektive, sie trägt dazu bei, dankbar zu bleiben, selbst in mancher Not, selbst in mancher Schwierigkeit, in all den Sorgen und Problemen und Ängsten des Alltags. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ihr Lieben, wie viel Grund haben wir tagtäglich dankbar zu sein, dass wir heute Morgen aufgewacht sind? Das ist schon ein Grund, dankbar zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, einen neuen Tag zu erleben. Und wie viele Menschen sind heute Morgen nicht mehr aufgewacht? Wie viele Menschen werden diesen Tag heute auch nicht überleben? Wie viel Grund hast du, dankbar zu sein, dass du deine Augen öffnen dürftest heute Morgen? Und ich auch. Wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein, wenn wir zu unserem Kühlschrank gehen und ihn öffnen? Wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein, wenn wir einen Arbeitsplatz haben? Wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein, wenn wir eine Familie haben oder Freunde und Nachbarn? Oh, wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein und wie schnell vergessen wir das in unserem Alltag, nicht wahr? Auch ich selbst übrigens. Seid dankbar in allen Dingen. Und diese Dankbarkeit führt zu Fröhlichkeit. In dem Herrn, freuet euch in dem Herrn, so haben wir es gehört in Philipper 4. Und abermals sage ich es, freuet euch. Denn diese Dankbarkeit, sie führt dazu, dass wir die Perspektive verändern und dass uns bewusst wird, trotz aller Schwierigkeiten, Moment einmal, das hier ist gar nicht unser Zuhause. Wir haben eine ewige Heimat. Und ganz egal, was hier auch immer noch kommen mag, ganz egal, wie schwer und wie herausfordernd dieses Leben auch werden mag, wir haben eine ewige Heimat bei unserem Herrn Jesus. Und wie viel Grund zur Freude, zu einer anhaltenden und dauerhaften Freude ist das? Ja, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Aber ich möchte nicht nachlassen, mich darin einzuüben, jeden Tag diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, danke Herr, dass du mir eine ewige Heimat schenkst in deiner Gegenwart. Und dann zieht auch dieser Friede Gottes immer neu in mein Herz ein, der mein Herz und meine Sinne bewahrt in unserem Herrn Jesus Christus. Und das will Jesus auch für dich tun heute Morgen, wenn du gefangen bist in Traurigkeit oder Sorgen, wenn du nicht weißt, was morgen kommt. Lass den morgigen Tag in Gottes Hand. Und sei heute fröhlich im Herrn. Und dann bete ohne Unterlass. Und wieder sagst du vielleicht, naja, Benni, aber spätestens hier können wir es nicht mehr schaffen. Wie sollen wir bitte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche beten? Das geht ja gar nicht. Wir schlafen ja schon 6 oder 8 Stunden am Tag. Vielleicht schlaft ihr auch länger, ich weiß es nicht. Dann arbeiten wir noch. Wir haben Familie, Ehepartner und Kinder. Wir haben Hobbys und Freunde. Wir können doch gar nicht dauerhaft beten. Wieder ist wichtig, dass wir uns klar machen, wie meint Paulus das überhaupt? Was ist denn Gebet? Gebet ist Ausdruck meiner Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus. Nichts anderes. Gebet heißt auch nicht, dass ich dauerhaft am Reden bin. Gebet heißt, ich will Jesus nahe sein. Aber natürlich darf ich ihm auch all das sagen, was mich belastet oder was mir Freude macht. Wenn ich mit meiner Ehefrau, wenn ich mit Laura spreche, dann tue ich das gern und ich tue es freiwillig. Keiner zwingt mich dazu. Ganz im Gegenteil. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir die Augen aufschlagen in der Früh, dann will ich schon mit ihr reden. Bei Laura ist das ein wenig anders. Es liegt nicht an mir, es liegt einfach daran, dass sie gerne liegen bleibt und nicht so schnell wach ist wie ich und nicht so schnell topfit ist wie ich. Aber mir geht dann schon der Mund über und manchmal muss Laura mich dann bremsen. Aber mich freut das, mit meiner Frau zu sprechen. Wenn sie abends aus der Arbeit nach Hause kommt, dann kochen wir zusammen und sitzen zusammen am Tisch. Wir reden über unseren Tag, wir nehmen Anteil am Leben des anderen. Das ist gut und wertvoll. Wir wollen wissen, wie ist es dir ergangen? Was hat dir Freude gemacht? Was bedrückt dich? Wo kann ich dir helfen? Welche Last kann ich mit dir teilen? Und das tut uns gut, es tut unserer Ehe unglaublich gut, sich diese Zeit zu nehmen, jeden Tag. Nicht nur nebenbei, sondern ganz bewusst jeden Tag. Es ist so wertvoll. Und das gilt in einem noch viel höheren Maß auf geistlicher Ebene mit unserem Herrn Jesus Christus. Wie wichtig ist es, unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen und zu intensivieren, indem wir mit ihm sprechen. Und am besten beginnen wir damit schon morgens. Vielleicht heißt das für dich, du musst deinen Wecker 5 Minuten früher stellen oder 10 Minuten, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist das sogar eine Herausforderung für dich, aber glaube mir, es lohnt sich, wenn du den Tag beginnst mit Gebet. Vielleicht sogar mit einem Abschnitt in der Bibel oder einem ganzen Kapitel, das du dann immer wieder auch über den Tag verteilt bewegen kannst, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Aber leg diesen Tag von Anfang bis Ende in die Hand Jesu. Stell dich unter seinen Schutz, unter seinen Segen, unter seine Führung. Gib ihm alles ab, schon am Morgen. Es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dieser Tag, alles, was mich heute erwartet, liegt in der Hand meines Herrn Jesus. Und dann mach weiter. Hör nicht einfach auf nach diesem Gebet am Morgen. Manche von uns fahren länger in die Arbeit, mit dem Auto oder mit dem Zug. Auch diese Zeit kannst du nutzen. Für Gebet, für das Bibellesen. Aber du kannst auch überall beten, wo du gerade bist, beim Zähneputzen in Gedanken. Jesus hört das trotzdem. Unter der Dusche. Wenn du dir die Haare stylst, ich weiß nicht, wie viele das von euch machen. Wenn du das Frühstück vorbereitest oder das Mittagessen kochst, ganz egal, wo immer du bist, du kannst immer und zu jeder Zeit zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Er ist da. Und dieses Gebet ändert ja nicht an der Zimmerdecke, ganz im Gegenteil. Er hört das. Aber noch einmal, das sollten wir uns wirklich bewusst machen. Wir beten nicht deshalb, um Jesus etwas zu sagen, das er noch nicht weiß. Und manche Menschen, da habe ich das Gefühl, sie machen Wort um Wort um Wort um Wort und erklären Jesus alles haarklein. Und ich denke mir, er weiß längst, was dich bewegt. Er weiß das. Wir beten also nicht, um ihm etwas zu sagen, was er noch nicht weiß. Wir beten, weil es uns gut tut, weil es nämlich unsere Beziehung zu Jesus stärkt und vertieft. Und genau so soll es sein. Nichts von dem, was du Jesus heute mitteilen wirst, überrascht ihn. Nichts davon wird ihn aus der Bahn werfen und er wird sich denken, boah, also, wie konnte ich das übersehen? Das wird nicht vorkommen. Aber du betest, um deine Beziehung zu Jesus zu intensivieren. Manche von euch wissen, ich bin kein Freund von großen Traditionen und Ritualen. Und manches, das sage ich euch ganz ehrlich, stößt mir sauer auf. Aber es gibt eine Tradition in diesem Land, der ich immer mehr abgewinnen kann, je mehr ich darüber nachdenke. Fast in jedem noch so kleinen Ort hier in Deutschland steht eine Kirche. Ich wohne in einem kleinen Ort, etwa 2000 Einwohner, Oberbergkirchen heißt der, den kennt ihr vielleicht. Und da steht eine Kirche und da schlagen die Glocken. Zur Viertelstunde, zur halben Stunde, zur Dreiviertelstunde und zur vollen Stunde. Dann gibt es allerdings Zeiten, 5-mal am Tag, zu denen die Glocken noch etwa 2,5 Minuten länger schlagen. Ich habe das einmal mitgestoppt. Um 6 Uhr in der Früh geht das los. Um 11, ich glaube um 12, um 15 Uhr und um 19 Uhr. Anfangs habe ich mich da wirklich geärgert, um 6 Uhr in der Früh. Was soll das? Mittlerweile habe ich den Glocken ein Schnippchen geschlagen, ich stehe nämlich früher auf. Aber nein, ernsthaft, ihr Lieben, was hat es mit diesen Zeiten auf sich? Nun, man ruft die Menschen zurück zu Gott. Das sind Gebetszeiten. Das Glockengeläut soll die Menschen in diesem Land daran erinnern, Mensch, halte inne, halte einen Moment inne und preise deinen Schöpfer. Dank ihm und lobe ihn und bitte ihn für den Rest des Tages. Vergiss ihn nicht, vergiss nicht, Seele, was der Herr, dein Gott, dir Gutes getan hat. Das ist der Sinn hinter diesem Glockengeläut. Und vielleicht ist es auch in Zukunft nicht mehr so nervig für dich, wenn du es hörst, wenn du dir bewusst machst, was es eigentlich bedeutet. Betet ohne Unterlass. Und so kannst du deinen Tag strukturieren. Das klingt ein wenig blöd, ich weiß. Aber es ist so gut, nicht zu vergessen, zu Jesus zu gehen, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu bitten. Und dann den Frieden Gottes zu erfahren, der einzieht in unser Herz. Widmen wir uns nun einer Bibelstelle, die vermutlich gar nicht so bekannt sein dürfte. Jakobus 4. Jakobusbrief Kapitel 4, ich lese die Verse 1 bis 3, geschrieben steht: Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher, aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Bevor wir uns inhaltlich diesen Versen zuwenden, ganz kurz zum historischen Hintergrund des Jakobusbriefes. Wie bei einigen anderen Schriften des Neuen Testaments ist auch hier die Verfasserschaft umstritten. Ich persönlich bin allerdings der festen Überzeugung, dass der Verfasser des Jakobusbriefes einer der Brüder unseres Herrn Jesus Christus war. Die Bibel sagt, unser Herr Jesus hatte mehrere Brüder, die zuerst nicht an ihn glaubten, das erfahren wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, aber spätestens nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, finden sie zum Glauben. Und Jakobus wird zu einer der tragenden Säulen der Jerusalemer Urgemeinde. Er schreibt diesen Brief etwa Mitte der 40er Jahre nach Christus. Es ist also ein sehr frühes Dokument, mit dem wir es hier zu tun haben. Er verfasst diesen Brief für Judenchristen. Das heißt, für Juden, die zu einem lebendigen Glauben an Jesus durchgedrungen sind, die Jesus als den Messias erkannt und in ihr Leben, in ihr Herz aufgenommen haben. Aber was Jakobus schreibt, das hat es tatsächlich in sich. An manchen Stellen ist es sehr herausfordernd, ja regelrecht provokant und hart. Diese ersten drei Verse, ihr habt es gehört, da behandelt Jakobus Streit und Krieg, und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wir fragen uns vielleicht, naja, also in der Gemeinde Jesu und dann Nachfolgern unseres Herrn? Wohl kaum. Jakobus muss sich geirrt haben. Aber so steht es hier. Und er lässt uns auch wissen, woher das kommt. Er gibt ja postwendend die Antwort selbst. All das, Streit und Krieg, entsteht aufgrund unserer Gelüste, unserer Begierden. Das ist der Grund, warum Menschen streiten. Und wir können das schon bei kleinen Kindern im Sandkasten beobachten. Da sitzen zwei Jungs und der eine spielt mit einem gelben Eimer oder einer grünen Schaufel. Und der andere bildet sich auf einmal ein, ich möchte jetzt auch diesen gelben Eimer oder die grüne Schaufel haben. Und was passiert? Er geht kurzerhand zu dem anderen Jungen, reißt ihm das Spielzeug aus der Hand oder schubst ihn vielleicht noch weg. Und dann kommt es zu Streit zwischen den Kindern. Das führt dann manchmal so weit, bis einer weint. Wir können das beobachten. Von klein auf ist das so. Neid und Begierde brennen im Herzen der Menschen. Und das setzt sich fort. In Familien, unter Freunden, unter Nachbarn. Und das hängt dann auch mit Stolz zu tun, dass Menschen nicht mehr zusammenfinden. Und was wir im Kleinen beobachten können, das ist auch im Großen so, zwischen ganzen Völkern und Nationen. Woher kommt denn Krieg? Weil sich auf einmal ein Machthaber einbildet, das Land, in dem ich lebe, das ich regiere, das reicht mir nicht mehr. Ich will auch das Land neben meinem oder die Länder neben meinem. Ich will die Bodenschätze in einer bestimmten Region für mich haben. Gold und Silber und was es alles gibt. Und so wird mobil gemacht. Und die Heere werden ausgesandt. Und es kommt so weit, dass Menschen sich wegen eigentlich Belanglosigkeiten umbringen. Und spannend ist, Jakobus schreibt auch genau davon. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Vielleicht erschrickst du. Vielleicht denkst du, naja gut, spätestens hier muss Jakobus übertreiben. Hier steht doch niemals morden. Das muss doch ein Übersetzungsfehler sein. Und tatsächlich spätestens im Mittelalter mit Erasmus von Rotterdam oder auch Martin Luther wird dieses Wort morden und ermorden einfach kurzerhand aus der Bibel gestrichen. Sie konnten es nämlich nicht ertragen, dass hier morden steht, und sie ersetzen es durch ein ganz ähnlich klingendes griechisches Wort, das ebenfalls so viel bedeutet wie neidisch sein. Aber ihr Lieben, ich bin absolut davon überzeugt, dass hier im griechischen Originaltext morden steht, ermorden. Warum bin ich davon überzeugt? Es gibt in der Theologie einen Grundsatz, der lautet folgendermaßen. Der schwerer verständliche Text ist in aller Regel der ursprünglichste Text. Warum ist das so? Weil Menschen einen Text niemals nachträglich schwerer machen würden, als er ist. Das heißt, niemand von uns würde an einen Text herantreten und nachträglich schwerer verständlich machen. Sagen, ah, das ist mir zu leicht, wir machen das mal ein bisschen schwerer, dass sich die Menschen daran ärgern, das würde keiner tun. Was aber können wir immer wieder beobachten? Dass Menschen einen Text nachträglich glätten, sagt man. Also, dass er schön fließt und schön weich ist und ich gut verstehen kann, was da steht. Und dafür wird eben auch in Kauf genommen, dass ich manche Worte, die mich stören, einfach ersetze. Aber so einfach ist das nicht. Und genau deswegen, weil hier morden steht, bin ich der Überzeugung, wir haben es hier mit dem ursprünglichen Text zu tun. Und wenn wir einmal ganz ehrlich sind, erleben wir das nicht immer wieder in der Gemeinde Jesu, dass Menschen bereit sind, über Leichen zu gehen? Selbst in der Gemeinde Jesu. Hinter dem Rücken von anderen wird da getratscht, bis sie beiseite geschafft sind. Bis ich die Position innehabe, die mir eigentlich gar nicht zusteht, an der Gott mich vielleicht gar nicht haben möchte, aber die ich mir einbilde. Und deswegen intrigiere ich hinter dem Rücken anderer. So lange, bis ich an der Position bin, koste es mich, was es wolle. Und wie viele Gemeinden leiden genau darunter? Wie viele Gemeinden bis heute haben sich genau deshalb gespalten, weil Menschen nicht zufrieden waren mit dem, was Gott ihnen zugedacht hatte? Wie viele? Wir haben eine Geschichte hier in Waldkraiburg, meine Heimatgemeinde in Landshut, ebenfalls davon betroffen. Und ich könnte noch einige andere nennen. Lüge, Neid, Gier, Intrige. Warum? Wir gewinnen nichts, wenn wir gegeneinander kämpfen. Keiner von uns. Am Ende sind wir alle Verlierer. Was gewinnt eine Gemeinde, wenn sie sich spaltet? Nichts. Jakobus spricht etwas knallhart an, was Realität ist. Schade drum. Aber so ist es. Dann nennt er zwei Gruppen von Menschen. Ich lese uns das noch einmal vor. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist die erste Gruppe. Es gibt also Menschen in der Gemeinde Jesu, Nachfolger Jesu, die offensichtlich gar nicht ins Gebet gehen. Die nicht bitten. Die sich vermutlich einbilden, sie könnten alles allein. Ich habe genug Kraft und Energie und Zeit und Geld. Ich schaffe das ohne Gott. Ich schaffe das ohne Gebet. Auch das eigentlich kaum zu begreifen, wenn man das liest. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber es steht hier nicht ohne Grund. Es muss so sein. Jakobus erwähnt es. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr verpasst den größeren Segen. Wenn ihr euch einbildet, alles alleine zu können, verpasst ihr das, was Gott eigentlich für euch vorbereitet hat. Wir brauchen den Herrn. Und er will gebeten werden. Und dann kommt die zweite Gruppe. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Dann gibt es Menschen in der Gemeinde, die beten zwar, aber ihr Herz ist nicht rein. Ihre Motive falsch. Sie wollen das, was sie erbitten, nur für sich selbst vergeuden. So sind wir doch nicht, stimmt's? Ich dachte sofort, nein, niemals. Aber dann dachte ich zurück. Manche von euch wissen das, ich habe das schon das ein oder andere Mal erwähnt, ich wollte immer Fußballprofi werden. Und das war nicht der Traum eines kleinen 6-jährigen Schuljungen. Das war der Traum eines jungen Mannes, bis er ungefähr 17, 18 war. Und ich habe dafür viel investiert. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber gebetet habe ich auch. Eigentlich jeden Tag. Und als ich diesen Text gelesen habe, da ist mir das wieder bewusst geworden. Oh, wie egoistisch habe ich gebetet. Ungefähr so, Herr, jetzt pass mal auf. Was hättest du nicht davon, wenn ich Fußballprofi werde? Wenn ich in den größten Stadien der Welt auflaufen darf und Tore schießen darf und für jedes Tor, das ich schieße, gebe ich dir die Ehre. Dann lüfte ich mein Trikot. Und dann habe ich ein T-Shirt darunter und auf dem steht dann, Jesus lebt oder Jesus liebt dich. In jedem Interview nach dem Spiel, im aktuellen Sportstudio, wo auch immer, werde ich deinen Namen bekennen. Schau mal her, das ist doch eine Win-Win-Situation für uns beide. Oh, was für ein egoistisches Gebet. Stimmt's? Und wie oft habe ich das gesprochen? In dieser oder ähnlicher Form. Auf frischer Tat ertappt hat mich hier Gottes Wort. Es ist nicht so, dass meine Motive beim Beten immer rein sind, ganz im Gegenteil. Und vielleicht geht es euch auch so. Dann musste ich an einen Kaugummiautomaten denken. Vielleicht kennt ihr die noch. Als ich etwas jünger war, standen die an allen verschiedenen Ecken in unserem Dorf, so diese großen, runden Kugeln auf diesen Säulen. Habt ihr das vor Augen? Und da waren dann Kaugummis drin oder Spielzeug und oben hat man, ich weiß gar nicht mehr, 10 Pfennig, 20 Pfennig reingeworfen, einmal gedreht und unten kam dann hoffentlich das gewünschte Ergebnis heraus. Und manche Menschen denken genauso von Gott, ihr Lieben. Gott ist nichts anderes als eine Art Kaugummiautomat. Da werfe ich oben meine Gebetswünsche hinein, dann sage ich einmal Amen. Und unten erwarte ich selbstverständlich, dass herauskommt, was ich mir wünsche. Aber so läuft das Spiel nicht. Wie sollen wir beten? Wir sollen in Wahrheit und im Geist beten und das heißt nichts anderes. Wir unterstellen uns im Gebet dem Willen unseres Herrn Jesus Christus vollständig. Komme, was da immer wolle. Wir anerkennen im Gebet, es steht einer über uns, der es besser weiß als wir. Das heißt nicht, bitte missversteht mich nicht, dass wir nicht mehr bitten dürfen oder bitten sollen. Doch, doch. Aber ich bitte uns, prüfen wir unsere Motive. Warum willst du jetzt im Moment genau das, worum du bittest? Warum? Soll es dazu dienen, dass am Ende unser Herr Jesus Christus Ehre bekommt, dass er groß gemacht wird? Oder willst du es nur vergeuden für deine eigenen Gelüste? Das ist die Frage. Warum beten wir? Wie sieht dein Herz aus und wie sieht mein Herz aus? wenn wir vor unseren Herrn Jesus treten. Bitte prüfen wir uns. Und dann machen wir im Gebet unseren Willen eins mit dem unseres Herrn Jesus. Ihr seht hier hinter mir, als ich hereingekommen bin, ich war überrascht, aber ich finde das so schön. Fast 60 Jahre Gemeindegeschichte. Und wie viel wurde in diesen 60 Jahren gebetet? Und wie viel hat unser Herr Jesus geschenkt? Wie viel Wunderbares? Wie viel Segen ausgeschüttet? Und was dürfen wir im Moment erleben? Aber auch hier kam manches anders, als wir es erbeten hatten. Über 3 Jahre hat es gedauert, dass wir jetzt ein neues Grundstück kaufen. Und wenn wir ehrlich sind, unser Gebetswunsch wäre gewesen, dass wir schon vor 2 Jahren in unser neues Gebäude eingezogen wären. Aber das Schöne ist, unser Herr Jesus hat einen guten Plan. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir uns eins machen mit seinem Willen, dann wird nicht weniger Segen hineinfließen in dein und mein Leben, nicht weniger Segen hineinfließen in seine Gemeinde hier in Waldkraiburg, sondern mehr und mehr und immer mehr. Wie immer das dann aussehen mag. Vorsicht, denn ich predige hier kein Wohlstandsevangelium. Der Segen Gottes manifestiert sich auch manchmal anders als unsere Wünsche. Manche denken so, ich habe Menschen erlebt, die haben tatsächlich so mit Gott, vor Gott gerechnet, haben gesagt, heute Herr schmeiße ich 10 € in die Kollekte, 100 will ich zurück. Oder ich verschenke mein Auto an Bedürftige, ich will bitte ein anderes, neues, besseres. Aber auch so läuft das nicht, ihr Lieben. Das Wichtigste im Gebet von unserem Herrn Jesus heißt ehrliches Herz. Und ich spreche hier vor allem auch zu mir selbst. Ihr habt es gerade gehört. Der Herr hat mich da überführt. Und ich bitte uns, machen wir das bewusst, uns das bewusst, heute in den kommenden Tagen. Was ist unsere Motivation? Wollen wir, dass der Wille unseres Herrn Jesus geschieht? Dann machen wir uns eins mit ihm. Und jetzt schließlich, was ist das wichtigste Gebet? Das wichtigste Gebet ist das Gebet, dass Menschen gerettet werden. Davon bin ich überzeugt, je länger ich bete, desto mehr. Es gibt kein wichtigeres Gebet als das, dass die Menschen in meinem Umfeld noch zu Jesus finden. Und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Und ich bin auch überzeugt, viele von uns tun das schon, für all die Menschen zu beten in unserem Umfeld. Lass nicht nach. Es gibt kein wichtigeres Gebet als das. Und so schön es werden wird im neuen Gebäude, wenn es einmal steht. Wir bauen dieses Gebäude nicht zum Selbstzweck. Wir bauen dieses Gebäude in der Hoffnung und in dem Vertrauen darauf, dass unser Herr Jesus Christus auch dorthin Menschen schicken wird, die Sehnsucht verspüren in ihrem Herzen. Dass wir dadurch in Kontakt kommen mit Menschen hier in der Stadt, an anderen Stellen, die wir bisher nicht erreicht haben, die wir dann vor Jesus bringen und bei denen wir mithelfen können, dass sie zu Jesus finden. Und so bitte ich uns von ganzem Herzen, hör niemals auf zu bitten, für die Menschen, die dir lieb und teuer sind. Denn solange diese Welt besteht, so lange will Jesus gnädig sein. Denn der Preis, den er bezahlt hat, schau hier, war viel zu hoch, als dass er auch nur einen einzigen Menschen leichtfertig verloren lassen würde. Das wird niemals vorkommen. Und dann bete, 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 bete. Und ich will das als ermutigendes Zeugnis geben. Ich bete seit Jahren für Familie und Freunde. So viele in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, die nicht an Jesus glauben. Aber ich habe niemals aufgehört zu beten. Und so langsam brechen Dinge auf bei meinen Freunden. Und die harte Schale, das harte Herz wird weicher. Und dann werden Fragen gestellt. Und sie beten auf einmal mit, wenn wir für das Essen danken, Laura und ich mit den Kindern. Und wir haben Freunde eingeladen. Und das ist nicht mein Verdienst. Das tut Jesus. Weil das sein Wunsch ist. Dass Menschen zu ihm finden. Gelobt sei der Herr dafür in seinem heiligen Namen. Amen.